Ja, hallo, wieder bei FreeFM mit Dev Radio, Computersendung. Heute als Gast ist der Michael wieder da.
Hallo, servus.
Ich glaube, es ist besser, wenn du redest, wenn das Mikrofon auch oben ist.
Ah, servus, hallo.
Ja, okay. Unser Thema heute, macOS 10.
Ja, generell
macOS, beziehungsweise macOS, ich, ja. Genau, hm. Und der Mac und Apple und überhaupt. Und
ja, was uns so einfällt. Ne?
Genau. Und heute darfst du auch gleich mit den News anfangen, genau genommen mit gecrackten Hashes. Oder?
Ach, du meinst die Kollision in der Hash-Funktion, ja. News, ja genau. Es gab in Amerika eine Konferenz vor ein paar Tagen erst. Da wurden es wurden nicht die Methoden vorgestellt, aber es wurden drei Paper veröffentlicht von Leuten, die jeweils Kollisionen in Hash-Funktionen gefunden haben. Hash-Funktionen sind kryptografische Grundwerkzeuge, die an verschiedenen Stellen angewandt werden. Also ich kann jetzt hier keinen Krypto-Crash-Kurs geben. Jedenfalls haben sie es geschafft, in 1, 2, 3, 4, mindestens 4 kryptografischen Algorithmen Kollisionen zu finden. Das heißt, im Prinzip sind diese Algorithmen geknackt worden, soweit man das bei einem Hash-Algorithmus sagen kann. Und zwar haben sie MD5, MD4, RIPE-MD und SH0 haben sie alle geknackt. Also für alle diese Algorithmen Kollisionen gefunden. Das ist ziemlich, ziemlich cool. Also es war schon bekannt, dass die Algorithmen nicht so stark sind. Gerade MD5, MD4 soll man ja schon seit langem nicht mehr benutzen. Aber RIPE-MD zum Beispiel war meines Wissens noch als relativ gut angesehen. Da hatten sie mal in einer Version mit weniger Runden eine Kollision gefunden. Und vor allem, was extrem cool war, die haben es anscheinend geschafft, innerhalb von ein paar Stunden so eine Kollision zu finden in MD5. Die hatten einen Fehler in dem Paper, was sie veröffentlicht hatten. Die hatten ein Endian-Problem. Da waren dann ein paar Werte vertauscht im Originaltext oder im Plaintext, im Hash, und hatten dann innerhalb von ein paar Stunden, bevor die Session wirklich losging, nochmal komplett neue Kollisionen berechnet. Das war echt beeindruckend. Es gab nämlich parallel seit Anfang des Jahres ein Projekt im Internet, MD5Crack, MD5CAK.com. Da hatten sie versucht, mit Brute Force, also durch Berechnen von sehr, sehr vielen Hashes, irgendwann mal auf eine Kollision zu kommen. Und das lief schon seit Anfang des Jahres mit verteilter Berechnung, also mit der Rechenleistung von vielen Leuten übers Internet gemeinsam zusammengeschalten, und haben nichts gefunden. Und die Jungs haben tatsächlich innerhalb von ein paar Stunden neue Kollisionen hergebracht. Das ist echt cool gewesen. Also das muss wohl richtig gut sein. Das Dumme ist nur, sie haben den Algorithmus nicht veröffentlicht. Sie haben nur ihr dummes Announcement veröffentlicht und gut, haben halt bewiesen, dass sie es können. Nur noch nicht genau wie. Aber das war, also denke ich, die beste, größte News jetzt letzte Woche. Das war beeindruckend.
Ja, eben. Für diejenigen, die sich noch fragen, was ein Hash ist, also ein Hash bildet eben eine beliebig große Datei auf einen bestimmten Wertebereich ab, also zum Beispiel 32-Bit-Wert. Und es wird eben benutzt, um die Originalität von Dateien zu gewährleisten. Also man veröffentlicht eben zum Beispiel zu einem Download eben noch den MD5-Hash oder einen SHA-1-Hash, was auch immer. Und jemand, der das dann runtergeladen hat, muss es dann nicht von da haben, sondern auch von irgendwo anders her, zum Beispiel näher oder schneller ist, und kann dann theoretisch, kann dann auch den Hashwert für die runtergeladene Datei berechnen, mit dem veröffentlichten Hashwert vergleichen, und wenn die gleich sind, dann nimmt man halt an, das ist auch wirklich die gleiche Ausgangsdatei. Aber naja, wenn man gezielt Hashes, Dateien produzieren kann, die nicht das Original sind, aber den gleichen Hashwert haben, dann ist das Verfahren eben hinfällig.
Genau, dann könnte also praktisch ein Mirror, der mir das Dokument auch anbietet, mir was ganz anderes geben, was den gleichen Hashwert bringt, aber in Wahrheit was ganz anderes ist und was ganz anderes tut.
Ja. Zum Beispiel den neuesten Kernel mit Rootkit als Bonus.
Zum Beispiel, genau.
Und das wäre halt nicht ganz so lustig.
Ach. Jedenfalls nicht für alle.
Ja. Aber wo Dateien aus verschiedenen Quellen, was es auch gab, es gab Meldungen über einen Trojaner für Symbian.
Ach.
Genau, also
das
die kleinen.
Das ist mehr als nur ein Trojaner, passt, ja. Es gab ja schon mal die Meldung, dass es ein Virus gäbe, was sich dann als Trojaner rausgestellt hat.
Ja. Und das Lustige, also das Ding hat eben eine SMS geschickt, wenn es gestartet wurde, eine kostenpflichtige Nummer. Mhm. Und die Sache ist, das ist eigentlich eine frühe Beta-Version von diesem Spiel. Das nennt sich Mosquito, das eben über Peer-to-Peer vertauscht wurde. Und das war eine kranke Kopierschützen-Idee von den Leuten, die dann im Original nicht mehr, das dann released wurde, nicht mehr drin ist. Aber es war dann eben so, dass sich das eben dann bei jedem Start eben melden sollte.
Bei jedem Start schickt es eine SMS an den Autor. Na bravo, tolle Idee.
Ja. Und das wurde halt gecrackt und naja. Auf die Weise ist dann versehentlich ein Trojaner in die Welt gekommen.
Ups. Dumm gelaufen.
Ja. Aber man soll die Version relativ leicht erkennen können, weil dann beim Start soll kommen, this version has been cracked by Sodom bin Loader.
Also er sagt sogar, dass er irgendwie bogus ist.
Ja, er sagt halt, dass er gecrackt ist. Und naja, wer Programme aus nicht ganz so vertrauenswürdigen Quellen auf seinem Rechner ausführt, da, naja, hat ein gewisses Risiko, mit dem er unter Umständen leben muss.
Toll. Ich habe deine ausführbare Datei gefunden. Ich halte mal den Kopf und drücke ab, mal gucken, was passiert.
Ja. Oh je. Eben. Aber wenn man meint, alles ausführen zu müssen, was ausführbar ist, dann passiert es irgendwann. Apropos Trojaner, es gab wieder neuen Zusammenhang mit den Phishing-Mails, die zurzeit so umgehen, also Leute E-Mails schicken, die so aussehen, als kämen sie von einer Bank und auf eine Seite lenken, die auch beinahe so aussieht, als wäre sie von der passenden Bank, damit die Leute eben ihre PIN und ihre TAN eingeben. Und man dann eben ganz bequem online Bankgeschäfte machen kann mit den Konten anderer Leute.
No user interaction required.
Genau.
Ganz bequem.
Richtig, und eine dieser Mails soll natürlich in Zusammenhang mit dem üblichen MHTML-Problem in einem bekannten Microsoft Windows E-Mail-Client, der dann Dateien ausführt, auch gleich einen Trojaner installieren, nur zur Sicherheit auf dem Rechner. Also da ist dann Keylogger dabei und naja, man kann auch noch andere Kennwörter abfangen. Zum Beispiel die von einer anderen Bank. Weil es haben sich, wenn man wild Mails verschickt, dann trifft man unter anderem Kunden von anderen Banken und naja, manche gehen, auch wenn sie bei der Deutschen Bank sind, dann auf eine Mail, reagieren auf eine Mail von der Postbank und gehen da auf die Seite und geben da ihre Daten ein, das soll auch schon passiert sein, aber normalerweise erwischt man die dann halt erst mit dem Keylogger, was dann auch schnell passiert.
Oh je. Aber apropos Illusion, es gab doch, ich weiß nicht, ist es schon wieder Old News, ist vor ein paar Tagen erst die Meldung, dass man mit der Skin-Funktion von Mozilla oder Firefox war es, glaube ich, dass man da irgendwie auch böse Illusionen erzeugen kann. Zum Beispiel unten so dieses Schloss einblenden, von wegen, dass man eine verschlüsselte Seite hätte, wo in Wahrheit gar keine Verschlüsselung vorliegt.
Ja, man kann ein Schloss einblenden, man kann, glaube ich, auch den Text, der unten erscheinen soll, ändern. Also.
Aua.
Okay, die eigentliche Uhr wird ja oben angezeigt, aber da unten kriegt man ja auch so Statusinformationen, was gerade abgeht, und das kann man natürlich dann auch überdecken.
Böse Illusion, wo man hinschaut.
Ja. So gesehen, je dümmer der Browser, umso besser.
Weiß nicht. Naja. Ich habe ja, um auf Mac zurückzukommen, oder kommen wir ja schon alle drauf, ich benutze ja Safari und da haben wir bisher sowas noch nicht, aber.
Weiß, naja, es gab ja auch diese schöne Sache mit Skripte ausführen in Webseiten, ja, und dann Disk-Image runterladen und mounten, ja, und dann kann man beliebige Tools installieren und ausführen.
Ja, da hatten sie so einen URL-Händler oder URI-Händler. Da hattest du dann eine Adresse, die hat sich statt http://, zum Beispiel
Helpview,
genau,
war es in dem Fall.
/, genannt.
Und in der Adresse war dann ein Skriptaufruf drin versteckt, den man dann sagen konnte, ja. Helpview, führ mal dieses oder jenes aus.
Ja, und Safari hat schön brav den ganzen Code an Helpview abgegeben. Nach dem
und Helpview hat es ausgeführt.
Ja, bravo. Aber sie haben es gefixt, glaube ich, schon.
Ja, und auch damals hatte man noch Glück, weil der Befehl war dann innerhalb von Doppelquotes schon drin, also gequotet, damit es überhaupt ein Helpview geht, und nochmal gequotet, damit es eine Aktion ist. Und deshalb konnten dann keine Freizeichen mehr in dem Kommando drin sein. Also ein ls geht zum Beispiel, aber ein rm-fr/, das geht dann schon nicht mehr, weil da ja Spaces drin sind. Hat man dann Glück gehabt. Aber dazu passend gab es dann das Problem, dass man ja natürlich auch an Disk-Image-Mounter eben auch URLs übergeben konnte. Und dann konnte man mit entsprechendem Aufbau an der Webseite, wenn bestimmte Skriptfunktionen aktiviert waren, auch gleich ein Image mounten.
Mhm. Übers Netz?
Ja. Ohne dass irgendwie eine Meldung oder Warnung kam. Und naja, wenn man dann weiß, man ja, wo es ist, und dann kann man auch reinkompilieren, was man will, und dann kriegt man eben auch ein Skript, in dem rm-slash drin steht.
Oh je. Das ist dieser ganze automagische Kram, wenn plötzlich wundersame Sachen passieren, so Convenience Features. Ach ja.
Ja, und na, da gab es ja den Patch und vorher. Vorher gab es gab auch noch so nette Programme, mit denen man diese URL-Bindings kontrollieren kann. Und da kann man zum Beispiel auch für so Sachen einfach Textedit eingehen.
Ja. Ich habe mich damit gar nicht groß auseinandergesetzt. Ich habe halt auf den Patch gewartet, der kam dann ein paar Tage später.
Ja, weil das Problem ist halt, es ist kein Problem von Safari, sondern diese URL-Bindings sind halt fürs ganze Betriebssystem. Das heißt, wenn ein Firefox ein guter OS 10 Firefox ist, dann kann er das auch.
Hatten die nicht im KDE auch so ein Ding, dass du dann einen Telnet.slash auch aufrufen konntest?
Ja, da kann man dann
wohl ziemlich generell gewesen zu sein.
Dateien überschreiben und solche Sachen ist auch nicht schön. Mhm. Wenn man dann Glück hat und als Root unterwegs ist, dann kann man natürlich auch Weekly oder Daily überschreiben.
Ach, dann ist Root unterwegs.
Okay, wenn man so verdient. Unterwegs ist, dann hat man das auch verdient.
Ja.
Ja. Ja, und ich glaube, jetzt machen wir wieder ein bisschen Musik. Wenn ich. Ah, hier, die Musik finde. Ja, da sind wir wieder mit Dev Radio. Mit dem Thema macOS. Und wir hatten ja vorher schon neue Linux-Kernel mit. Lustigen Rootkits, wenn man nicht die Quelle nicht kennt. Und naja, es gibt ja ein Service Pack 2 von Microsoft und das kann man ja eben auch über Peer-to-Peer-Netze kriegen. Das ist natürlich tendenziell das gleiche Problem da.
Ja, klar. Natürlich immer Executables aus unbekannten Quellen. Also, wenn ich mir Service Pack 2 runterziehe, dann werde ich das wohl tun, die es von Microsoft holen. Also, aber wo du jetzt mit macOS angefangen hast und dann über Service Pack 2
redest,
ist es ganz schön gewagt.
Ja. Ach, ist ja schön warm, da geht es schon.
Ja, genau. Chaos im Radio.
Natürlich. Nee, aber Service Pack 2 ist jetzt sowieso ein bisschen so ein Problemfall.
Ja, ist er jetzt eigentlich in dem öffentlichen, in dem automatischen Windows-Update drin oder ist er immer noch nur als Download erhältlich, separat? Ich weiß es gar nicht, ich habe ja kein Windows.
Das geht mir das dummerweise genauso.
Das Einzige, was ich mitbekommen habe, meine ganzen Windows-Freunde trauen sich alle nicht. Jeder will irgendwie Service Pack 2 haben, aber keiner will der Erste sein, weil alle fürchten, dass dann, was weiß ich, was alles nichts mehr funktioniert wie vorher.
Tja.
Mysteriös, was?
Oh, ja. Ich weiß, da muss Microsoft wenigstens keine Angst haben, dass es so ein großer Ansturm von Unmengen von Usern kommt, die alle gleichzeitig dieses Service Pack runterladen wollen.
Ja, oh Mann, ja, das kommt doch, wenn man Monopolist ist. Hab plötzlich das ganze Internet hier, hast plötzlich das ganze Internet auf deinem Server und wollen irgendwie 100 MB oder 200 MB runterladen. Das ist natürlich auch kein Spaß. Ja.
Ja.
Also wenn sie jemand abkönnen muss, dann die. Ne?
Ach, das läuft dann halt unter Lasttest, unter Extrembedingungen.
Genau.
Ja, aber Mac, also vielleicht willst du erst mal was zur Geschichte von Apple erzählen?
Von Apple, ja. Also ich habe selber erst 91 angefangen mit meinen Macs, mit meinen Apple-Rechnern. Also übrigens nur zur Klarifikation, Apple heißt die Firma und Mac heißt das Produkt. Wird immer wieder ganz durcheinander geschmissen. Und das Produkt Mac gibt es erst seit 1984 und Apple ist aber schon eine ganze Ecke älter. Ich glaube 77 oder 79. Ich glaube 77 haben sie die Firma gegründet. In der Garage, so die klassische Silicon Valley Karriere. Und hatten am Anfang den Apple I und den Apple II. Der Apple I war sogar ein Bausatz meines Wissens. Da hast du dann eine Platine bestellen können und ein Bausatz eben für $666 und 66 Cent war das, glaube ich, damals mit dieser Anzeige. Und damit waren sie richtig, richtig erfolgreich. Also Apple war mal der dominante Player im PC-Sektor, glaubt man halt gar nicht mehr. Mit dem Apple I und vor allem mit dem Apple II. Also der Apple II war das Mega-Gerät damals anscheinend. Also, Ja. Gut. Kann ich jetzt aber auch nur aus Überlieferung mitteilen.
Ja, von dem Monopol sind sie ein bisschen weg.
Ja. Ich habe einen Kollegen von mir, der Andreas Stefan, hatte einen Apple I ersteigert vor einiger Zeit und hat ihn inzwischen weiterverkauft an ein Museum. Und das Ding hatte auf der Platine noch ein kleines Copyright-Zeichen 1979. Das war der Apple I war also derselbe Jahrgang wie ich. Ach ja.
Cool.
Ja, aber wie gesagt, mit dem Apple II hatten sie richtig dumme Ernst damals. Und der Apple III war dann ein ziemlicher Flop und dann kam auch schon die IBM-Schiene mit dem IBM-PC. Also IBM wollte dann eben auch von ihrem lukrativen Großrechnergeschäft mal runterkommen, weil sie gemerkt haben, oh, da lässt sich auch Kohle machen und da ist Apple ja relativ erfolgreich und haben dann eben solche kleinen PCs rausgebracht, die aber auch anscheinend gar nicht groß erfolgreich waren am Anfang. Was dann wohl der Knackpunkt war, waren auf der einen Seite die Clones, die IBM-kompatiblen Clones von Compaq und so weiter.
Ja.
Und dass man auf der x86-Schiene, auf der IBM-kompatiblen Schiene eben auf dem DOS-Bereich stehen geblieben ist. Das war einfach nicht so anspruchsvoll für die Hardware. Da ist die Hardware schön billig geblieben und die Programme liefen weiter, die man gewohnt ist. Und die Mac-Schiene hat sich halt dann, oder bei Apple hat sich eben diese Mac-Schiene entwickelt. Apple hat den Apple II-Schiene im Prinzip komplett aufgegeben und ist voll auf den Mac gegangen ab 84. Und das war einfach damals ein bisschen ein ziemlich harter Schnitt. Ich meine, sie hatten zwar recht, aber naja, wurden nicht wirklich so finanziell oder kommerziell mit Erfolg belohnt für die Entscheidung. Also sie waren zwar sehr erfolgreich, aber naja, der Rest ist Geschichte. Man hat ja dann mitbekommen, welches System sich dann in welchen Entwicklungsschritten dann durchgesetzt hat. Da ist dann eben heute das Synonym
Personal Computer und so, gell?
Richtig, da ist dann eben das Synonym Personal Computer PC eben nicht mehr das Apple-Produkt, sondern das ist eben der Windows-PC. Ja, ja, jetzt habe ich dann den ersten Teil schon ziemlich schnell abgehandelt. Ist vielleicht auch gut, so weil ich da halt nicht selber involviert war. Selber mitgemacht habe ich erst bei macOS. Ich habe selber den ältesten Rechner, den ich besitze, ist ein SE30, ein alter. Da hatte ich vor einigen Jahren mal einen Artikel geschrieben für die MUM. Das war die Verhandlungszeitschrift von Mac e.V. War mal eine, ich glaube, Mac e.V. war mal die größte User-Gruppe, Computer-User-Gruppe in Europa. Ist aber inzwischen nicht mehr so groß wie früher, lange nicht mehr so groß. Und da hatte ich mal einen Artikel geschrieben über antike Betriebssysteme, speziell für den Mac. Und da haben wir uns mal den Spaß gemacht, haben diesen alten SE30 genommen und haben versucht, möglichst alte Systeme zu organisieren und da zum Laufen zu bringen. Auf diesem Gerät. Und wir sind, glaube ich, runtergekommen bis, ich weiß gar nicht genau, System 3 oder sowas in Richtung. Also damals hieß das Betriebssystem einfach nur System. Da kannte man noch nicht wirklich die Idee, dass man das Betriebssystem als Produkt separat verkaufen könnte, weil das Betriebssystem gehört ja zum Rechner dazu. Ohne Betriebssystem läuft der Rechner nicht. Also das ist eigentlich eine blöde Vorstellung, dass man das System extra kaufen muss, weil ohne System, naja.
Das war ein Briefbeschwerer.
Ja, genau, einen teuren Briefbeschwerer, ja. Und da hieß es einfach nur System. Und System-Updates waren auch kostenfrei. Man hat eben diese alte Denkweise gehabt, okay, Geld verdient man mit Hardware und Software ist dann kostenlos. Das ist eigentlich nur dazu da, um Hardware zu verkaufen, um Hardware-Verkäufe anzukurbeln. Das war ja auch dieser berühmte historische Fehler von IBM, die auch gemeint hat, naja, Software, das kauft man uns irgendwo herein. Das ist nur dazu da, um unsere Hardware zu verkaufen. Und da gab es dann eben diese große andere Firma, die dann sich entschieden hat, mit Software Geld zu verdienen und das auch sehr erfolgreich getan hat. Na, jedenfalls für den Artikel sind wir ziemlich weit runtergekommen, haben auch Screenshots gemacht von den Systemen, von, ja, was gab es damals, was dabei war, Taschenrechner und sonstige Programme, was gab es damals, MacPaint, glaube ich, so die allerersten. Ja. Aber gut, wie gesagt, ich habe erst 91 angefangen, um wirklich produktiv mit dem Zeug zu arbeiten, alles vorher war für mich auch nur Spaß. Ja, vielleicht zur technischen Seite von dem macOS oder speziell zu den alten macOS-Versionen. Die ganz alten Systeme also insbesondere alles vor System 6, war noch komplett, ja, kann man doch so sagen, ohne Multitasking. Es kam dann erst in System 6, war dann die ganz tolle neue Mega-Entwicklung der Multifinder. Ha, da war es dann zum ersten Mal möglich, mehrere Programme gleichzeitig offen zu halten. Das war ziemlich cool damals. Also man musste nicht erst MacPaint beenden, um dann in einem anderen Programm SimpleText Text zu schreiben, sondern man konnte gleichzeitig MacPaint offen halten und SimpleText noch offen lassen im Hintergrund. Das war ziemlich revolutionär damals. Oh Mann, oh Mann, lang ist her. Und in System 7, was dann danach kam, ja, das ist eigentlich schon der Schritt, bei dem wir dann die nächsten Jahre dann geblieben sind, bis System macOS 9. Also System 7 war das letzte System, was noch System hieß. Danach kam macOS 8 und macOS 9. Die sind eigentlich alle System 7 ähnlich geblieben. Da gab es eigentlich keine bahnbrechenden Sachen mehr, zumindest was man oben an der Oberfläche gesehen hätte. Also man hat dann eben das kooperative Multitasking gehabt, also echtes Multitasking, aber eben kooperativ soll heißen, dass ein Programm, was im Vordergrund ist, freiwillig den Rechner aufgeben muss, damit die Programme im Hintergrund was tun können. Da gab es dann diesen berühmten Wait Next Event Aufruf, die damals programmiert hatten. Und dann konnte man sagen, okay, ich brauche jetzt die nächsten 1-2 Sekunden keine Rechenleistung und dann konnten andere Programme was tun. Also es läuft als Multitasking, auch wenn es kooperativ ist.
Ja, zumindest die Zeiten so halbwegs Singletasking will ja Microsoft Asien jetzt wieder bescheren mit so dieser abgespeckten Variante von Windows, weil man ja nur 3 Anwendungen gleichzeitig benutzen kann. Ja, genau, da kommt man dann auch wieder zur Entscheidung, welches Programm beende ich jetzt, damit ich Mails abrufen kann.
Ja, back to the roots, Multifinder-Zeiten.
Ja, richtig hardcore.
Na, ob sie damit großen Erfolg haben, das muss ich ja noch zeigen.
Ja. Also. Naja, Studien von Microsoft haben ja überraschenderweise festgestellt, dass User das sehr einfach finden.
Ja, wenn man nicht viel machen kann, kann man nicht viel falsch machen.
Richtig. Oder
hat was, die Denkweise. Wer es mag, ja, klar. Ja. Ja. Naja, wobei, okay, irgendwie stimmt es ja auch. Also es gibt ja immer noch spezielle Produktkategorien, die dann sich dran machen, einen Rechner zu verdummen, damit eben nicht mehr so viel Blödsinn passieren kann. Dass ich eben nicht mehr doppelklicken muss, sondern dass ein einfacher Klick reicht, um ein Programm zu öffnen und solche Schatze.
Doppelklick ist
sehr auch so schwer.
Ach ja. Ist das ein Wurm? Ist das ein Bild? Ach, klicken wir drauf.
Ach. Wenn wir zurück zu macOS, wenn wir da gerade wieder bei sind. Bei macOS hat es für die Unterscheidung zwischen Dokumenten und ausführbaren Dateien, wenn du gerade eben von ausführbaren Dateien wieder redest, gab es damals die Type Creator Codes. Das heißt, man hat damals nicht unterschieden zwischen Programmen und Dokumenten anhand von der Endung, wie bei Windows. Exe ist ausführbar und ja. Punkt, was weiß ich, irgendwas anderes ist eben nicht ausführbar. Sondern man hatte unsichtbare Identifikationsmöglichkeiten. APPL war Application als Type. Und Creator Code war dann irgendeine Signatur von dem Hersteller von dem Programm, um eben eindeutig zu identifizieren, ein Identifier zu haben für mein Programm, an dem dann zum Beispiel Icons dranhängen konnten und so weiter. Dann hatte ich ein eigenes Icon-Set für diesen Creator, der dann global verwaltet wurde. Das war ganz interessant, aber halt, wenn wir nochmal auf diese Executable-Geschichte zurückkommen, vielleicht auch ein bisschen riskant. Also,
ja, das wurde ja vor ein paar Monaten.
Genau, das ist richtig.
Proof of Concept ausgenutzt. Ja. Hatten wir nämlich auch eine Datei, die hieß virus.mp3.
Ja.
Hatte das Icon von einer MP3-Datei.
Ja.
War aber ein Programm. Ja. Hatte die passenden Type-Codes, Type-Informationen eben in der Datei drin.
Ja.
Im Resource-Fork, wenn ich das noch richtig weiß. Und wenn man die eben doppelt geklickt hat, ist eben gestartet, weil das System hat ja gesehen, das ist eine ausführbare Datei, die muss ich ausführen.
Mhm.
Und das Lustige war aber, es war gleichzeitig ein korrektes Programm und ein vollständig korrektes MP3.
Mhm.
Das heißt, wenn man das Ding genommen hat und seinen Lieblings-MP3-Player geworfen hat, zum Beispiel iTunes, dann hat es die Datei auch gespielt. Es war so ein höhnisches Gelächter, aber ist ja egal.
Echt, ich habe die Datei gar nicht runtergeladen. Ich habe mir nur die durchgelesen, wie das Ding funktionieren soll. Da hat Gelächter drin.
Ja. Cool. Das war eigentlich ganz cool gemacht, weil für diese Art von Programm kann im Resourcefork drinstehen, wo, bei welchem Offset der eigentliche Code anfängt. Und dann war davor ein gültiger MP3-Header. Der eigentliche Programmcode war in einem General Object Frame im MP3 korrekt entkapselt. Das heißt, ein MP3-Player geht her, guckt sich das Frame an, sieht, das kennt er nicht, überspringt es und kommt dann irgendwann zu den normalen Tondaten. Und wenn das Betriebssystem das Programm ausführen will, sieht es, ah, der Offset, springe ich rein, hey, da ist ein Programmcode. Das heißt, das funktioniert prima als beides.
Nett. Ja, wobei das ist, als Klassifikation wäre das natürlich halt ein einfacher Trojaner. Also du hast dir irgendwas aus dem Netz geladen, das vorgibt, etwas zu sein, was es in Wahrheit nicht ist. Also es ist ja im Prinzip noch ein klassischer Trojaner. Und gegen Trojaner kannst du dich eigentlich nicht wirklich mit technischen Mitteln wehren.
Auf Weil die Schwachstelle ist ja der User.
Richtig, der User ist einfach da und hilft dem Programm. Und du kannst vielleicht noch warnen, ja, hallo, wenn du Dateien aus unsicheren Quellen bekommst, aus dem Internet, E-Mail und sonst irgendwo, dass man da vielleicht vorsichtig sein sollte. Aber
danach wurde es ja ein Mail-Programm geändert, Standard-Mail.
Echt?
Ja. Wenn ein Attachment von einer E-Mail, ausführbare Datei ist und du willst die ausführen, wird gewarnt, dass es gefährlich sein könnte.
Okay, nicht schlecht. Ja, also ja, das sollte man dann doch tunlichst tun, aber darüber hinaus, naja.
Ich meine, in dem Fall bringt es auch nicht wirklich was, weil man kann die Datei einfach in ein Archiv einpacken.
Ja, das stimmt. Ja, nachdem ja.
Dann wird die automatisch entpackt auf Desktop oder nach Downloads gelegt und dann kann man sie immer noch ausführen. Aber
das ist irre, wie sehr End-User, die normalerweise Sachen, die sie machen wollen, nicht hinbekommen, bei solchen Sachen plötzlich mega kompetent sind und dann, wir hatten das
letztes Jahr. Das läuft in dem Fall ja eigentlich automatisch sogar.
Ja, relativ automatisch. Aber wir hatten doch, glaube ich, letztes Jahr oder Anfang des Jahres einen Wurm, der irgendwie in einer verschlüsselten ZIP-Datei gesteckt ist. Und dann musste man den erst manuell auspacken und extra noch irgendwo ein Passwort raussuchen und. Ja. Und das Ding hat sich trotzdem verbreitet.
Das ist irre. Ach, herrlich. Und die nächste Stufe von Warnung ist dann bei macOS 10.4, Tiger, die Version, die nächstes Jahr released werden soll. Da wird jedes Mal gewarnt, wenn ein Programm zum ersten Mal ausgeführt wird.
Oh, aha.
Das auch heißt, das
nette Idee.
Funktioniert. Naja, ich weiß nicht, ob das in dem Fall dann funktioniert. Und dann wurde da gefragt, wollen Sie das Programm wirklich ausführen? Ja, nein.
Aha. Oh, gar nicht schlecht. Oh, nett.
Das ist halt die Frage, ob die Leute mehr sehen als, oh, eine Box, da sind zwei Knöpfe, klicke ich ja.
Ja, Default-Knopf und fertig, Hauptsache das Programm läuft. Ja. Naja. Gut, es ist, ja, wie gesagt, also ich denke fast, du kannst dich nicht groß anders gegen solche Trojaner wehren. Ja. Es ist einfach schlimm. Und ja, blödes Zeug.
Ja. Ist halt die Frage, ob die Leute, wenn man ihnen eine große schwarze Kiste mit einem großen roten Knopf vors Haus legt, also die Kiste auch nehmen, mit ins Haus tragen und auf den Knopf hauen.
Ja. Aber ich möchte dazu sagen, also es ist Trojaner zu bauen ist wirklich nicht toll. Also Leute, es ist nur peinlich. Es ist trivial zu machen. Es ist nichts Kreatives dabei. Es kommt nur darauf an, die Leute zu verarschen. Lasst's einfach. Es nervt nur. Schlimm. Ich glaube, wir hatten mal die Diskussion, ob solche Würmer in Wahrheit Säuberungseffekte hätten oder sowas wie Krankheiten, die man regelmäßig haben muss, um das Immunsystem zu stärken, aber ich weiß nicht so recht.
Also, ich sehe da irgendwie kein funktionierendes Immunsystem.
Einfach. Ja, nee. Muss nicht sein, wirklich.
Naja. Ja. Jetzt haben wir schon wieder eine Viertelstunde geredet.
Echt?
Ja.
Oh. Okay. Musik, ja?
Wenn ich. Ups. Da. Ja, und jetzt sind wir wieder zurück bei Dev Radio. Thema mehr oder weniger macOS und Apple.
Ja, als Grundthema. Auch immer abschweifen.
Ja. Und vielleicht ist schon aufgefallen, unsere Seite ist ein bisschen, leer. Also, es steht nicht zur Sendung drin und wir sind auch nicht im Chat. Und also, das mit dem Chat ist irgendwie, wir haben mal wieder hier nicht wirklich so Internet.
Ja, bitte.
Ja.
Also wenn wir groben Unfug erzählen, ihr könnt euch im Chat beschweren, wir können es bloß gerade nicht lesen.
Ja.
Sorry.
Anlehnung an die New London Times könnten wir sagen, das Internet ist von uns abgeschnitten.
Ja, genau. Gute Sichtweise,
ja. Ja, es gab ja diese schöne Headline, Heavy storms over channel continent cut off.
Echt?
Ja.
Das ist gut.
Und das mit der Webseite liegt irgendwie so an allgemeinem Sommerloch. Das hat das irgendwie gefressen.
Ja, sieht so aus. Oh, ja. Naja, aber wir sind ja da und machen Bespaßung, Radiobespaßung, von daher.
Zum Offen.
Okay, ein bisschen macOS weitermachen, hm?
Ja.
Jetzt sind wir schon in der zweiten Stunde. Ich würde sagen, dass ich mal jetzt ein bisschen Fast Forward mache. Also vorhin hatte ich jetzt als letztes noch von System 7 gesprochen und gesagt, dass das so die letzte große Entwicklungsstufe war, die dann das gesamte macOS 7, 8 und 9 getragen hat. Also macOS 8 und 9 waren im Prinzip nur, ja, bös formuliert Neuaufgüsse von der System 7 Basis. Es war aber nicht so geplant. Eigentlich hatte Apple vor, mit Copland ein bahnbrechend neues, tolles System zu entwickeln. Haben sich da aber ziemlich verfahren irgendwie. Also es ist immer wieder rausgezögert worden. Die Schätzungen, wann es wohl fertig werden würde, sind immer wieder geändert worden und es war kein Ende in Sicht. Im Prinzip fast wie Longhorn heute. Nur Apple hat dann die Konsequenzen rausgezogen.
Du hört, real soon now.
Ja, genau, real soon now. So in Richtung ließ mit Copland auch. Ja. Es wurde alles ganz toll, alles ganz neu, vertraut uns. Ja, Apple hat aber dann irgendwann die Notbremse gezogen. Ich glaube, Gil Amelio war das damals, CEO von Apple. Und hat dann gesagt, Leute, so kann es nicht weitergehen. Und was sie dann getan haben, sie haben sich eine Firma aufgekauft von außen und haben dann gesagt, okay, wir machen das mit einer neuen Basis und neuen Technologien etc. etc., aber wir machen das mit eingekauftem Know-how. Das war eine ziemlich bahnbrechende Sache für Apple, weil sie, bis dato hatten sie immer dieses NIH-Syndrom, Not Invented Here-Syndrom. Also Apple hat immer grundsätzlich alles neu erfunden. Neue Protokolle, eigene Protokolle, alles
neue Räder
selber machen. Ja, so in Richtung. Ja. Apple Talk-Protokoll haben sie immer noch lange supported gegen alles andere. Hat ja auch ein paar lustige Sachen gehabt. Das ist so Discovery in dem lokalen Subnetz. War ja auch immer ganz elegant gelöst, aber in großen Netzen hat sich das halt nie durchgesetzt und Apple hat immer drauf gepocht, ja, wir machen alles mit Apple Talk. Na gut, okay, egal. Jedenfalls hatten sie dann, wo sie gemerkt haben, dass Copland zu nichts führt oder zu lang dauert, sich überlegt, eine Firma zu kaufen und hatten dann nach öffentlichem Dafürhalten in den Medien als besten Kandidaten für so einen Aufkauf die Firma BE Software. Die ist gegründet worden von einem ehemaligen CTO von Apple. Er hat iOS aufgezogen als alternatives Betriebssystem, eventuell sogar mit dem Hintergedanken schon, dass das absehbar war, dass Copland nicht funktioniert und um da eine mögliche Alternative zu haben. Was aber da genau hinter den Kulissen lief, weiß natürlich keiner. Fakt ist jedenfalls, der Apple hat nicht B gekauft, sondern eine andere Firma von einem ehemaligen Apple-Menschen, und zwar von Steve Jobs. Steve Jobs, der Gründer, Mitbegründer von Apple, ist nämlich Ende der 80er ausgeschieden aus der Firma Apple, nachdem der Pepsi-Mensch, ich weiß gar nicht, wie er noch hieß, Scully war das, glaube ich, ne?
Ja.
Ihn irgendwie rausgedrängt hat. Da waren wohl auch, also wer sich für solche Sachen interessiert, da ist natürlich jetzt nicht genug Zeit, um sowas zu erzählen. Da gibt es nette Bücher über diese ganze Zeit. Apple Confidential zum Beispiel ist ganz nett, oder der Bathroom Reader. Findet man bestimmt alles über Google.
Oder auch einen Film, hast du vorher gemeint?
Ja, Pirates of Silicon Valley ist ein Film, der sich mit der frühen Geschichte beschäftigt, und zwar sowohl von Apple als auch von Microsoft. Aber der hört, glaube ich, auf dann zu der Zeit, wo Steve rausgeht oder gegangen wird oder wie auch immer. Und er hatte dann endlich wieder, wie der CTO von Apple, der B gegründet hat, auch eine eigene Firma gegründet, auch mit einem eigenen Betriebssystem. Und zwar war das Next. Next lief auf Basis von dem Mach-Kernel mit dem Userland, was sie sich wohl aus irgendeinem BSD geliehen hatten. Hatten sogar eine offizielle Unix-Lizenz von AT&T damals gekauft. Mhm. Also, sie durften sich wirklich Unix nennen. Und haben dann auf der Basis ein eigenes System entwickelt und, naja, etabliert ist vielleicht übertrieben. Also sie waren in ihrer Nische wohl recht erfolgreich. Im amerikanischen Unisektor waren wohl einige Leute relativ begeistert von Next. Meines Wissens die ursprünglich in alten Map-Editoren von ID-Software, die Doom-Editoren, die waren, glaube ich, in Objective-C geschrieben, weil sie da intern wohl für diese internen Tools Next-Rechner hatten und das benutzt hatten. Also es war wohl in gewissen Kreisen wohl schon bekannt und erfolgreich, aber hatte eigentlich niemand wirklich auf dem Radar. Und war eine ziemliche Überraschung, als dann angekündigt wurde, ja, wir kaufen Next und bringen Steve Beck zurück nach Hause zu Apple. Was allerdings für den damaligen CEO von Apple keine tolle Entscheidung war, denn Steve hat dann, glaube ich, 2 Jahre später auch wieder den CEO-Posten gehabt und der Mensch, der diese tolle Idee hatte, war dann irgendwie auch draußen.
Ja, das hat er ja seinen Job erledigt gehabt.
Ja, ja, Mission accomplished nach dem Motto. Ich glaube, es hat ihm trotzdem keinen Spaß gemacht, rausziehen zu müssen. Nun ja, also dann haben wir diese Next-Schiene eingekauft bei Apple. Währenddessen ist macOS 8 rausgekommen, was dann eben nicht Copland war, sondern eben ein Aufguss von macOS 7. macOS 9 kam raus, auch ein neuer Aufguss von diesen älteren Sachen, die noch auf System 7 begründen. Und erst mit macOS 10 kam dann diese Next-Schiene rein. macOS 10, vielleicht vorweg, das ist auch ein kleiner Insider-Gag hier von unserem Montagstreff beim CCC. Es heißt macOS 10, nicht macOS X. Das ist eine römische 10. Also ich glaube, der volle Marketing-Name heißt sogar zurzeit macOS 10 Version 10.3 Panther.
Ja, aber ich glaube, du hast schon oft genug macOS X gesagt.
Ich? Nein, ja. Das kann gar nicht sein. Nein, 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 nein.
Doch, doch.
Nein, Quatsch. Gut, macOS 10 ist dann eben, im Prinzip ist es also böse Zungen behaupten ja, macOS 10, dieses macOS X steht für eine macOS-Kreuzung mit OpenStep OS. OpenStep war der letzte Name von dem Betriebssystem, was die von Next veröffentlicht hatte. Und es ist tatsächlich so, also man kann im Nachhinein fast sagen, dass da eher die Firma Next Apple übernommen hat. Denn vom alten macOS-System ist eigentlich nichts mehr übrig geblieben. Es gibt jetzt in macOS 10 die Carbon-Umgebung. Carbon ist im Prinzip die alte macOS-API. Soweit verschlankt und umgeschrieben, dass sie eben unter macOS 10 laufen kann. Präemptiv gescheduled zum Beispiel an die neuen Druckservices angeschlossen und so weiter. Aber die eigentliche native API, das eigentliche System besteht aus eben diesem erwähnten Mach-Kernel und einem BSD-User-Land, auf dem obendrauf dann diese Cocoa-Ebene sitzt. Also statt einem X-Windows-Server für diejenigen, die aus der BSD-Linux-Ecke kommen, statt dem X-Server einfach diesen Apple-eigenen Cocoa obendrauf gesetzt. Und das ist in Kurzform stark verkürzt, wie macOS 10 funktioniert von der technischen Seite her. Ja, war ein ziemlicher Schritt. Ich weiß noch, also ich habe ja, wie gesagt, angefangen 91, bin also eigentlich ein alter macOS-User, ein alter Schule noch. Ich könnte mir aber inzwischen auch nicht mehr vorstellen, das alte macOS zu benutzen, nachdem man sich in macOS 10 gewöhnt hat. Sogar die Kommandozeile macht inzwischen Spaß.
Ach ja. Ja. Ja, etwas, was noch vom Alten wieder ins Neue kommt, sind im Endeffekt diese Desktop-Accessoires. Die kennst du bestimmt besser als ich.
So kleine, das Dashboard-Zeugs.
Was genau, so kleine Programmchen, die eben nebenher noch laufen konnte, so ein Taschenrechner zum Bleistift. Mhm. Weil man hatte ja eigentlich bloß ein Programm, das läuft, aber man konnte noch so einen kleinen Taschenrechner dazu basteln. Mhm. Und es kommt in Tiger auch wieder halt ein bisschen mit mehr Eye-Candy. Ja.
Die Technik ist vor allem eine ganz andere. Und zwar unter Tiger sind es in Wahrheit DHTML-Seiten, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Ich habe einen Tiger nicht im Einsatz.
Es ist im Endeffekt HTML mit seltsamem JavaScript, das ein bisschen erweitert wurde und das war's dann. Kann man auch drin rumfuschen, also, wenn man will.
Was ich gesehen habe, ist www.dashboarder.com. Da gibt es ein paar Leute, die jetzt schon solche Dashboard-Widgets austauschen und da ist unter anderem auch ein Nachbau von diesem alten Taschenrechner mit drin. Das ist eine tolle Idee.
Ja.
Und was haben sie da? So ein Minesweeper-Clone und
halt, Tetris.
Ja, so die Standardsachen, die man so braucht.
Tetris, so. Minesweeper, Solitaire.
Ja.
Damit die Leute, die Windows benutzen wollen, auch kommen können. Solitaire und Minesweeper ist da, es geht.
Was man halt mal kurz brauchen könnte, so mal für zwischendurch, mal eine Taste drücken und dann schwupp, alle Fenster weg, bin ich auf der Dashboard-Ebene, kann mal kurz irgendwelche Ticker-Sachen durchgucken oder mal eine Runde Solitär spielen, ja. Taschenrechner benutzen. Ja, es ist ganz nett. Damals waren das aber ja, in Anführungsstrichen richtige Programme. Die Intention von den alten Desktop Accessories, wie nennt man das auf Deutsch, Schreibtischzubehör hieß es, glaube ich, auf Deutsch damals. Ja. Die Idee von denen war, dass ein richtiges Programm mit allem drum und dran halt ziemlich viel Overhead produziert. Du hast dann, was weiß ich, die ganze Speicherreservierung und Programmstarts und was weiß ich von Blödsinn alles. Und diese das Schreibtischzubehör waren einfach wirklich Mini-Wins-Programme, wo du mit, weiß nicht, die waren selten größer als ein paar Kilobyte, so 32K oder sowas in der Richtung. Das war damals einfach im Prinzip aus der Not heraus, wenn man nicht so viel Platz hatte, hat man einfach gesagt, okay, dann machen wir so Mini-Programme, die nicht alles brauchen, was ein großes Programm normalerweise braucht. Ja. Und heute ist es einfach nur, ja, Jux.
Ja. Es läuft dann halt im Endeffekt nur Spezialinstanz von Safari, naja, okay, von.
Aber dieser Trends, das ist ganz interessant. Wir hatten seit macOS 10.0, also die erste Version, der erste öffentliche Release von macOS 10, seitdem haben wir sukzessive immer mehr von den alten Funktionen aus dem klassischen macOS, macOS 7, 8, 9, die einfach toll waren und die jetzt dann langsam wieder rein integriert werden. Zum Beispiel die Spring-Loaded Folders, das war eine ganz interessante Sache. Ich habe ja macOS als hauptsächlich GUI-basiertes System. Und wenn ich da Ordner oder Dateien in Ordnerhierarchien schieben möchte, dann gab es im alten macOS die Funktion, dass ich eine Datei nehmen konnte, auf einen Ordner ziehen konnte, dann eben nicht loslasse, sondern gedrückt halte. Und dann ist dieser Ordner aufgegangen und ich konnte dann mir in diesem aufgesprungenen Fenster, was dann kam, wieder einen Ordner suchen, mit der Maus drüber gehen und dann ging der wieder auf und konnte dann ja, so während der Drag-and-Drop-Aktion mich in Hierarchien runterbohren und dann die Datei erst da fallen lassen, wo ich sie fallen lassen wollte. Solche Sachen kommen jetzt oder sind dann jetzt erst nach und nach wieder gekommen. Und jetzt in macOS 10.3, wo wir gerade aktuell sind, veröffentlicht, hat man eigentlich schon wieder eine richtig gute Experience. Also es, doch. Ich benutze nur noch macOS 10.3 eigentlich. Ich habe noch die Classic-Umgebung als Emulationsmöglichkeit auf meiner Festplatte, aber habe es das, glaube ich, seit Monaten nicht mehr benutzt. Also ich komme gut unter macOS 10.3 only aus. Ja. Und habe auch alles, was ich brauche. Selbst mein Linux, was ich früher noch laufen hatte, es gab für die Apple-Hardware, für die PowerMacs gab es ein MK-Linux. Das war auch ein ganz lustiger Twitter aus verschiedenen Sachen. Das hatte einen Mach-Kernel. Ist also eigentlich gar kein Linux gewesen. Linux ist eigentlich nur der Kernel. Es hatte einen Mach-Kernel. Und auf diesem Mach-Kernel, da saß dann der Linux-Kernel wohl drauf. Wie sie es technisch genau gelöst hatten, weiß ich gar nicht mehr. Also es gab dann diese Linux-Version für die alten Macs und die hatte ich auch laufen. Ich hatte mal auch für den Mac EV damals, lange ist her, eine Aktion, wo es darum ging, möglichst viele Systeme auf meinem Mac laufen zu lassen. Also das heißt ja immer so von wegen Insellösung. Wir hatten damals wirklich einiges am Laufen. Wir hatten damals System 7, System 8, BIOS hatten wir am Laufen drauf, wir hatten das MK-Linux drauf. Ich weiß gar nicht, vielleicht hatten wir sogar schon eine Vorabversion, so ein Developer-Preview von macOS 10, das hieß damals Rhapsody. Also es war dann doch einiges, was wir auf dem Ding zum Laufen gebracht hatten, obwohl es ja immer heißt, dass es eine Insellösung wäre.
Tja, auf so einer Insel können halt auch viele Palmen stehen.
Ja, genau. Ja, wobei um BIOS ist es ja ein bisschen schade, die sind ja, ja, nachdem der Deal mit Apple nicht geklappt hat, irgendwie, naja, man kann schon sagen, ein bisschen in Vergessenheit geraten. Also Palm hat Bi dann aufgekauft, aber eigentlich auch nur, um die Programmierer zu bekommen und vielleicht ein bisschen Technologie, um das Betriebssystem ist nicht mehr weiterentwickelt worden. Es gibt, glaube ich, im Open-Source-Bereich einen Versuch, es nachzuprogrammieren. YellowTab ist das, glaube ich, aber da habe ich gar keine großen Infos drüber. Ah ja, Betriebssystem-History.
Ja, dann machen wir wieder einen Musikblock. Ja, hallo, hier sind wir wieder bei Dev Radio auf 3FM. Und wir erzählen euch irgendwie so wild außenrum um Apple und macOS ein bisschen was.
Ja, genau. Wir machen irgendwie alle Betriebssysteme, die Apple so mal hergestellt hat in den letzten Jahrzehnten. Ne? Ja, jetzt waren wir dann schon endlich bei macOS 10 angekommen. Vielleicht noch ein bisschen was zu macOS 10. Diejenigen, die es mal probieren wollen, keinen Mac haben, es gibt von macOS 10. macOS 10 ist teilweise Open Source. wie man das jetzt sieht, ist Definitionssache. Ich würde sagen, die interessanten Sachen sind Open Source. Andere würden sagen, die interessanten Sachen sind nicht Open Source. Der Punkt ist der, die ganzen Low-Level-Sachen, Kernel-Ebene etc., das ist alles Open Source. Also eben dieser Mach-Kernel, der erwähnte, und das BSD-Userland, also Apple gibt dann auch die Sachen wieder zurück, die sie da aus der Open Source-Szene bekommen. Selbst an die GNU-Leute. Apple hat im macOS 10 aktuell den GCC in Verwendung. Das ist also alles, was zurzeit in macOS 10 drin ist, wird über den GCC kompiliert. Und da hat Apple im Prinzip den ganzen Daven-Branch, die ganzen oder große Teile von der PowerPC-Seite nicht übernommen, aber also sie sind zum Beispiel ein Maintainer für Objective-C, sie maintainen eine eigene Programmiersprache im GCC, sie maintainen eben den Daven-Ports und sie machen anscheinend auch ziemlich viel für die PowerPC, für Optimierungsgeschichten und solche Sachen. Also mir wären jetzt zum Beispiel keine Klagen bekannt, dass Apple nur Source-Code in Anführungsstrichen klauen würde aus der Open-Source-Szene. Es ist ja so gemacht, dass man es benutzen darf, es ist ja dazu da. Aber sie geben dann doch auch Sachen wieder zurück. Darwin, ja genau, darauf wollte ich raus, habe ich schon gesagt gerade eben. Diesen Low-Level-Teil, den kann man als eigene Distribution bekommen, und zwar eben nicht nur für PowerPC, sondern OpenDarwin, so nennt sich die Distribution, die dann auf Darwin aufsetzt, gibt es auch für x86. Das heißt, ich habe im Prinzip dann den gleichen Kernel, den gleichen Unterbau wie das normale macOS 10. Habe aber dann, dadurch, dass ich nur den Darwin-Teil von macOS 10 habe, keine GUI obendrauf, weil die GUI eben noch Apple proprietär ist. Das behält sich Apple vor, wird nicht Open Source ausgeliefert. Das heißt, sowohl die Carbon-Schiene als auch diese ganze Next-Schiene mit Cocoa ist komplett nicht Open Source. Was du aber tun kannst, ist es möglich, dass du eben diese Darwin-Distribution runterlädst. Die gibt es auch vorkompiliert als bootbare ISO-CD. Ich glaube, es ist sogar eine Hybrid-ISO-CD, also für PowerPC und für x86. Das ist ganz nett. Müssen wir mal schauen, wie die das gemacht haben. Das ist eigentlich cool. Da ist dann ein bootfähiges System drauf, x86, mit ein paar Treibern. Treibersituation ist nicht ganz so toll.
Ja, ist ein bisschen mäkelig. Also ja. Meine Festplatte mag es zum Beispiel nicht in meiner alten Kiste.
Ja. Ui. Aber ich hatte es mal auf einem PC bei mir laufen, so ein kleiner Zombie-Rechner aus zusammengeschnorten Teilen, da lief es dann irgendwie. Man kann dann ganz einfach einen X-Windows-Server drauf machen und zum Beispiel GnuStep drauf fahren. GnuStep ist ohnehin, da geht es auch in die andere Richtung, die Kopie von den Next-APIs in der GNU-Szene, die sich bemühen, die alten GNU-APIs auf Linux verwendbar zu machen. Und da kann man dann im Prinzip fast versuchen, ein macOS 10 ähnliches System aufzubauen, indem man den Darwin-Kernel benutzt, indem man den X-Windows-Server draufpackt und dann GnuStep oben drauf fährt. Also das geht auch auf x86.
Falls man möglichst viele GNOME-Programme.
Ja, zum Beispiel, ja. Genau, was man da mag. Was es auch noch geben wird, ist das Emulation. Ja. Ist vielleicht eher ein Witz, aber der Vollständigkeit halber vielleicht. Es gibt seit ein paar Monaten oder ein paar Wochen diesen Peer-PC, wo ich dann auf einem 3 GHz Pentium 4 irgendwie einen Power-PC mit 100 MHz simulieren kann oder sowas in Richtung.
Schon 100?
Ich habe keine Ahnung, wie sie wirklich
in der Praxis aussehen. Die werden zurzeit so in der regigen Java sind mehrere Megahertz.
Mehrere Megahertz. Naja, aber es ist ja auch eigentlich gar nicht legal. Für diejenigen, die sich darüber Gedanken machen, dass die Lizenz, diese Shrinkwrap-Lizenz von macOS, sagt eigentlich, dass man macOS nicht in der Emulation laufen lassen darf. Beziehungsweise sie sagt, glaube ich, wörtlich, dass
nur
man das
nur auf Apple-Hardware
ausführen darf. Ja, genau. Ja.
Das war noch aus der Zeit, als sie die Klone bekämpft haben.
Ja, ach, bitteres Kapitel. Ne? Ja.
Du bist so, als wäre es nicht passiert.
Ja, ja, das ist bittere Zeit. Ja, das war eine echt schwere Zeit für Apple. Damals hatten sie zwar den PowerPC als gute Foundation, Motorola hat aber keine schnelleren G4s herbekommen können als die 500 MHz G4s. macOS 10 war noch nicht wirklich so auf dem Markt draußen. Wir hatten halt dann gerade eben diese macOS 8, macOS 9 Schiene aktuell. Also es war eigentlich echt eine bittere Zeit. Und da hat Apple eigentlich nur ja, die treue Userschaft gerettet, die dann sich einfach nicht haben beirren lassen, obwohl das Ganze zugegebenermaßen im Vergleich zu, ja gut, im Vergleich zu 98 war es natürlich trotzdem noch ziemlich gut, aber im Vergleich zu der NT-Schiene, wo dann schon ja, etwas an wo haben sie eigentlich ihren NT-Code her? Da haben sie doch auch immer so Sachen eingekauft. Ich weiß gar nicht, woher das kam. OSF oder so?
Du fragst Sachen.
Ja, ich krieg's auch nicht mehr genau zusammen. Ist auch nicht meine Baustelle, Windows.
Eben.
Also ich war jedenfalls ziemlich hart damals, aber da haben dann die Hardcore-Apple-Fans dann doch die Stange gehalten. Was heute vielleicht so ein bisschen ein Problem darstellt, weil die Mac-Sachen immer noch manchmal den Ruf haben, nur von elitären Hardcore-Apple-Usern benutzt zu werden. Aber eigentlich, also seit der Mac OS X-Geschichte, seit dem Umstieg, hat sich da so viel geändert, dass es im Prinzip, ja, wir haben keine komplett neue Community, aber zum Beispiel auf dem letzten Kongress, auf dem letzten Chaos Communication Kongress oder auf irgendwelchen Perl-Konferenzen, was man so aus diversen Weblogs hört, sind Leute jetzt ganz stark mit Apple Notebooks unterwegs, die früher niemals daran gedacht hätten, ein Apple Zeug zu benutzen, weil sie
ja, also
so eine Kommandozeile brauchen oder sowas in Richtung. Also das war doch ein ziemlicher Kulturschock jetzt mit dem Umstieg auf Mac OS X.
Ja, also bei den Vorträgen war eigentlich oft so, dass wir mehrere Vortragende waren, war meistens ein PowerBook dabei oder ein iBook. Mhm. Mhm. Aber ab und zu war da einfach nur ein Linux drauf.
Ja, stimmt, ja klar, geht natürlich auch ohne weiteres. Ja. Wobei du wiederum dann unter Linux auf einem Apple-Rechner das Mac OS laufen lassen kannst in so einer.
Ja, Mac und Linux.
Richtig, genau. Ist dann keine Emulation, sondern, wie nennt sich das mal, Virtualisierung.
Ja.
Ja, auch nicht schlecht.
Ja. Ja, es soll relativ gut laufen, weil eben die Hardware das vernünftig unterstützt, dass da Sachen durchgereicht und vor allem bestimmte Instruktionen abgefangen werden. Mhm. Das heißt, das Mac OS kann eigentlich so tun, als wäre es das Betriebssystem auf dem Rechner. Und das echte Betriebssystem, das Linux, kann vorher eben festlegen, dass wenn bestimmte Befehle ausgeführt werden sollen, dass das nicht die CPU selber macht, sondern halt einen Interrupt auslöst. Und das Linux das abfangen kann. Und der größte Teil läuft einfach wild daher, aber wenn zum Beispiel irgendwas in Ring 0 wechseln will oder sonstige solche Geschichten machen will, dann wird es eben abgefangen und nur das wird dann emuliert. Und das muss relativ effizient laufen.
Cool. Ja, wobei ich zugeben muss, ich bin eigentlich selber jetzt inzwischen nicht mehr so den Bedarf, noch ein Linux-Parallel zu haben. Also ich habe früher immer noch einen PowerPC-Linux auf einem alten Rechner mitgeführt, um da ein bisschen auf dem Laufenden zu bleiben. Und habe auch jetzt so einen kleinen Zombie-Rechner, einen Zombie-PC rumstehen bei mir zu Hause. Aber so richtig den Bedarf danach habe ich jetzt eigentlich nicht mehr. Es gibt unter Mac OS X zum Beispiel einen nahezu kompletten Debian-Nachbau in Form von zumindest Debian Packages Nachbau in Form von Fink. Das ist also DPKG, die Debian Packages, der Package Manager auf Mac OS X portiert. Also ich kann dann sagen, Fink install, was weiß ich. Ich glaube, sie haben sogar die ganzen.
FreeCiv.
Und dann wird FreeCiv installiert, inklusive der ganzen Dependencies. Ja. Ich kann sogar einen X-Windows Server, einen X11 auf Mac OS X installieren, den ich dann parallel laufen lassen kann oder sogar innerhalb von dem Mac OS Window Manager laufen lassen kann. Ich kann die BSD-Ports sind als Daven-Ports auf Mac OS X erhältlich. Da kann ich auch sich Exim oder solche Scherze installieren. Also wirklich einen Bedarf habe ich eigentlich zurzeit gar nicht an was anderem. Ich habe mit OS X echt alles erschlagen. Es ist, ja, ich habe meine ganzen kommerziellen GUI-Sachen, was man da braucht, MS Office, das ganze Zeug läuft nativ. Ich habe meine ganzen Linux-Tools, Debian Package Manager in Form von Fink. Ja. Alles, was man braucht, eigentlich. Also, bin schon. Man merkt mir an, dass ich zufrieden bin. Ne?
Oh, ja. Ja, du hast vorher gesagt, Betriebssysteme, da wäre noch Newton OS.
Ja, ja, wenn wir jetzt einfach die Apple-Betriebssystemschiene machen, dann machen wir es auch komplett. Und zwar, der Newton. Der Newton war ein Vorläufer von den Palms und Pocket-PCs. Wobei Vorläufer vielleicht relativ ist, es gibt immer noch eine aktive Gemeinde, die zum Beispiel WLAN-Treiber für den Newton schreibt, obwohl der Newton schon seit Jahren eingestellt ist. Der Newton war einfach seiner Zeit damals tierisch voraus. Sie hatten Handschriftserkennung, die relativ gut funktioniert hat, dann mit dem Newton OS 2.0. Selber habe ich drei Newtons gehabt, allerdings alle mit NOS 1.0, mit Newton OS 1.0. Es hat im Prinzip funktioniert wie ein Palm, nur besser. Ich war zum Beispiel nicht beschränkt auf diese Briefmarke da unten, um Buchstaben einzugeben. Ich muss auf dem Palm musste ich mir ja lange Zeit so ein Spezialalphabet irgendwie merken und dann auf dieser Briefmarke da unten eintippen. Auf dem Newton konnte ich von Anfang an komplett quer über den ganzen Bildschirm schreiben. Das war einfach viel netter. Tja, aber den Newton haben sie eingestellt, einfach ein paar Jahre später. Das war speziell, als Steve zurückkam. Böse Leute meinen, dass das vielleicht daran gelegen hat, dass der Newton eine Erfindung oder ein Lieblingskind von diesem Scully gewesen ist, der eben Steve rausbefördert hat aus Apple. Aber die offizielle Position von Apple ist die, dass es einfach keinen Platz gibt für ein eigenes PDA-Segment, weil Apple davon ausgeht, dass die Smartphones das komplett besetzen würden. Und mit Smartphones lässt sich einfach schwer konkurrieren, weil die haben eine ganz andere Ökonomie. Die finanzieren sich alle durch Handyverträge und
Klingeltöne.
Klingeltöne, ja genau. Oh, meine Güte. Zum Beispiel. Und da kann man als Computerhersteller wohl nach Apples Auffassung nicht konkurrieren. Wobei sie, wenn man da von der Logik ausgeht, eigentlich ein bisschen nicht ganz konsequent sind, weil sie haben ja zurzeit ein Device auf dem Markt, den iPod, was auch im Prinzip, wenn wir gerade bei Musik sind, Klingeltöne und mein Nokia-Handy, mein Symbian-basiertes Handy hat einen Ogg-Player drauf. Ich habe eine Speicherkarte drin, 64 MB. Ich kann mir zum Beispiel jetzt eine 2-Stunden-Sendung Def Radio, wenn ich die entsprechend runterkomprimiere auf Ogg-Format, auf meine 64 MB SD-Karte ziehen und dann auf dem Handy, wenn ich die Sendung live verpasse, kann ich mir nachher dann noch das Archivmaterial anhören. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Und über kurz oder lang werden sie wahrscheinlich dann mit dem MP3-Player iPods vielleicht auch Konkurrenz wiederkriegen von den Smartphones. Dann wird man mal sehen, was sich da entwickelt. Aber zurzeit ist der iPod noch unangefochten als MP3-Player King of the Hill und ja, da wird zurzeit kräftig Geld verdient. Hey. Geht auch durch die Presse. Wir haben vorhin auch schon drüber geredet, die ganze DRM-Geschichte, was da zurzeit läuft mit Reel und so weiter. Ich weiß nicht, ob das alle mitbekommen haben. Der iPod unterstützt Musikformate, ja, nahezu beliebiger Art, sprich MP3, AAC, inzwischen sogar ein Non-Compressed-Format, was allerdings von Apple selber ist.
Ja. Apple Lossless nennt sich Apple das Lossless. Geschickterweise.
Richtig, richtig, ja. Also ich kann Musik auf meinen iPod draufkopieren, nahezu wie ich möchte. Die iTunes-Software, die mitkommt, die kann auch, glaube ich, mit Hilfe von QuickTime aus beliebigen oder fast beliebigen anderen Quellen, AIFF und so weiter, dann in MP3 konvertieren, relativ problemlos, damit dann das auch ja ziemlich einfach ist für den User.
Sogar nicht DRM-geschütztes WMA.
Echt?
Ja.
Kann das QuickTime? Wow, wusste ich gar nicht.
Ey. Also es kann sein, dass es nur die Windows-Version kann, aber Aha. Das wird dann einfach auch in MP3 oder AAC umgewandelt.
Oh, cool. Nett. Also ich habe keine WMAs. Ja. Komm nicht in Verlegenheit, das zu brauchen. Was aber jetzt dann vor ein paar Tagen vielleicht durch die Presse, ja, ging ein bisschen durch die Fachpresse zumindest und durch Slashdot, war das Reel als Konkurrent von Apple. Dieses
Harmony
veröffentlicht hat. Genau, Harmony ist ein Versuch, das DRM-Format, das Digital Rights Management oder Digital Restriction Management, je nachdem, wen man fragt, konvertierbar zu machen. Das heißt, dass man Musikstücke von dem Real-proprietären Format mit Real-DRM in Apple-DRM überführen kann. Und Reel hat dann eine relativ große Kampagne gefahren im Internet, unter anderem von wegen, ja, dass Apple so böse wäre und den iPod nur für sich haben möchte und das ist ja so unfair und haben aber irgendwie übersehen, dass wenn sie vielleicht mal ihre Musik ohne DRM veröffentlichen würden, dann könnten sie ohne weiteres auf den iPod kommen. Überraschung. Das wird da ein wenig unterschlagen.
Aber ja, der Slogan Freedom of Choice ist auch witzig, weil Harmony gibt es nur für Windows.
Ja, genau, bravo. Und vor allem, weil Real ja so eine nette Firma ist, die Reverse Engineering ja so toll findet. Ich erinnere mich da an Leute, die das Real-Protokoll Reverse Engineered haben, damals, wo Real Audio noch populär war, um es mal so zu sagen. Und da hatten sie ganz böse mit Anwälten reagiert.
Ja, das kommt ja drauf an, wer es macht.
Ja, schon. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein bisschen doof von Apple. Man, als dann die Diskussion aufkam, ist auch gleich klar gemacht worden, eigentlich ist es ja so, wenn ich zu Kompatibilitätsgründen Reverse Engineering betreibe, ist es ja nicht wirklich verwerflich. Und da hat ja sogar diese DMCA oder DCMA, ich
weiß, DMCA. Millennium Copyright Act.
Ja, also sogar diese in der amerikanischen Legislatur, die ja, was Copyright Enforcement angeht, ja zurzeit zu den härtesten gehört weltweit. Sogar da haben sie eine extra Klausel eingefügt, um zu Kompatibilitätszwecken so Reverse Engineering zu erlauben. Also, das gibt es alles. Macht auch Sinn, nur in dem speziellen Fall ist es halt so, der iPod ist nicht wirklich so abgeschlossen, wie Hill das da gerne darstellt.
Es kommt vielleicht dazu, dass in letzter Zeit ja iTunes und das DRM sowieso ein bisschen öfters Ziel von so Anti-DRM-Aktionen waren. Ja. Also es gibt verdammt, jetzt habe ich den Namen vergessen, der da auch DCSS
geschrieben hat. DVD-John kenne ich nur.
Genau.
Ich weiß gar nicht,
wie DVD-John hat auch, es gibt von Apple so AirPod Express.
Stimmt, so das haben sie auch geknackt.
Kleine Basisstation, und da kann man eben auch eine Stereoanlage anschließen und kann dann von iTunes Musik auf das Ding streamen und dann auf der Stereoanlage anhören. Und das, die Übertragung ist halt verschlüsselt mit AES. Also gute Verschlüsselung, aber das Passwort muss halt wohl liegen und
ja, das ist einfach ein Grundsatzproblem bei dem ganzen DRM-Zeug. Du musst die Informationen, wie du das DRM wegbekommst, also wie du dann nachher an die Audiodaten rankommst, die Information muss ja auf dem Rechner sein. Ja.
In dem Fall war es aber nicht die Information, wie man es encodet, decodet, sondern bloß, wie man es encodet. Das heißt, er hat ein Programm im Library geschrieben, mit dem er beliebige andere Programme eben auch Musik an diesen AirPod Express schicken können und man eben auch andere Sachen, wie DVD-Player oder so, drauf anhören kann. Was es auch gibt, ist Rhapsody. Beziehungsweise später dann hat sich das Hymn genannt. Hear Your Music Anywhere. Unglaublich. Das eben das DRM aus dem AAC entfernt. Komplett, also ohne umzukodieren. Weil das ist im Endeffekt wieder das gleiche Schema. Es ist halt verschlüsselter Inhalt. Und der Key muss halt auch irgendwo auf dem Rechner sein, wo iTunes hinkommt. Und wo iTunes hinkommt, kommt jedes andere Programm auch hin. Und der Trick ist halt, den Key auszulesen, der ein bisschen versteckt ist, beziehungsweise aus Werten vom Rechner berechnet wird. Und es funktioniert zurzeit mit, also auf Windows, weil da liegen die passenden Informationen praktischerweise in der Registry. Dann kann man sie rauslesen.
Auch nicht schlecht.
Und unter Linux und macOS, wenn man ein iPod hat. Dann wird es entsprechend halt ausgelesen. Ich habe es nicht mehr genau angeguckt, was es macht, aber es scheint wohl irgendwie iTunes dazu aufzufordern, das für ein iPod zu encrypten. Und kennt dann den Key und kann es halt wieder entschlüsseln und gut ist. Ach, und es wurde auch ein ganz toller Trick veröffentlicht, nämlich dass man mit iPhoto war es, glaube ich, oder iMovie. iPhoto, genau. Das DRM sowieso entfernen kann, ohne irgendwelche Zusatzprogramme. Weil man mit allen möglichen Liedern für so eine Fotopräsentation Musik unterlegen kann.
Ja,
auch mit DRM-geschützten Liedern. Und wenn man das tut, ist in dem Präsentationsordner in einem bestimmten Directory eben das File nochmal unverschlüsselt.
Ja, das ist aber ein bisschen was anderes. Und zwar, da wird nicht die Verschlüsselung, also nicht das DRM wirklich entfernt, sondern es wird dann das Musikstück neu komprimiert. Das heißt, das Ergebnis, was du da hast, ist in der Qualität nicht mehr so gut wie das Original, was du ursprünglich gekauft hattest im iTunes Music Store zum Beispiel. Ja. Und das ist ja eigentlich auch eine faire Sache, weil wenn du Musik kaufst, dann möchtest du was in der Regel mitmachen.
Richtig.
Zum Beispiel gerade, wenn du solche Fotoalben hast, Slideshows, wo du dann Musik als Hintergrund haben möchtest. Wie das dann natürlich genau weitergeht, wenn du das kommerziell veröffentlichen möchtest, ist natürlich wieder eine andere Sache. Also ich sehe die ganze Geschichte so, dass es... Musiker wollen auf jeden Fall bezahlt werden. Von daher führt wohl kein Weg um DRM drumherum, weil ohne DRM wird einfach nur raubkopiert. Aber DRM an sich ist einfach eine bescheuerte Idee, weil zum ersten Mal ist es nur nervig, weil es dir nur Restriktionen aufdrückt. Und zum zweiten Mal ist es einfach nicht in sich schlüssig, weil du musst immer die Informationen haben, um das Zeug zu entschlüsseln. Es ist eigentlich immer nur ärgerlich. Aber ich fürchte einfach, dass wir diesen Ärgerlichkeitsfaktor auf lange Sicht einfach behalten müssen, weil es im Prinzip die Vorgehensweise ist ja einigermaßen vernünftig.
Nee.
Es ist dir klar, dass der M immer knackbar ist, aber du läschst es einfach drin, um das Raubkopieren anstrengender zu machen, als es legal kaufen. Im Prinzip ist es eigentlich ein Kompromiss, der gerade mal so schlecht ist. Natürlich wäre es schön, wenn wir es ganz ohne DRM machen könnten. Natürlich wäre es dann auch schön, wenn wir die Interpreten und die Musiker irgendwie auch mitbezahlen könnten mit irgendwelchen Tipping-Jar-Protokollen. Da gibt es ja dann Möglichkeiten zu sagen, ja, ich veröffentliche den Song frei, sobald irgendwie durch Spenden so und so viel Geld zusammengekommen ist, oder ich habe einen anderen Server, wo jeder, dem das Lied gefällt, einen kleinen Betrag abgeben kann und solche Sachen. Aber unterm Strich wird es wahrscheinlich schon so sein, dass diese Almosengeschäfte, auf das dann sich wenig Leute einlassen, fürchte ich.
Naja, du wirst vielleicht auf die Weise nicht so viel Geld rauskriegen, wie die Musikindustrie zurzeit verdient, aber das Prozent ungefähr, das dann bei den Künstlern ankommt, ich glaube, das kriegt man auch so zusammen.
Ja, also es ist noch nichts entschieden in dem Markt. Also man wird da, darf da weiterhin gespannt sein, wie sich das entwickelt.
Ja. Naja, also ich jedenfalls werde da nichts kaufen.
Also, ich höre Radio.
Und ist ja eigentlich genug DRM-freie Musik auf dem Markt, die noch ein paar Jahrzehnte lang angehört werden kann.
Ist es nicht sogar so in ich glaube, wir beziehen langsam, aber ich meine, dass
naja.
In England war das vor kurzem mal irgendwo in der News-Headline drin, dass da langsam Musik anfängt mit dem Copyright auszulaufen, die teilweise immer noch gehört wird und recht interessant ist. Also der ganze Copyright-Bereich ist eigentlich immer noch spannend. Irgendwo noch
sehen können, was sich da entwickelt. Das passiert in den USA ja nicht so schnell, weil das Copyright wird ja schneller verlängert, als es ausläuft. Ja,
die Mickey-Maus-Gesetze. Ja. Ja. Ich glaube, wir überziehen und wir sind vom Thema weggekommen schon wieder. Verdammt. Wir wollten was über Apple-Betriebssystemen erzählen. Oder? Egal.
Ja.
Carson Radio.
So. Natürlich. Aber wenn wir schon über Musik reden, können wir noch schnell Musikstück machen und die Sendung beenden, weil wir haben schon überzogen, aber Alternative Crash, die sind ja nicht wirklich da, sondern nur in Form eines Dub-Tapes.
Virtuell anwesend.
Dass ich dann nachher irgendwann versuchen muss, während der Musik einzulegen und zu starten. Also dann bis in 2 Wochen. Es wird wohl eine Sendung geben.
Ja, ich denke mal, bestimmt wird es eine Sendung geben.
Sicher. Ja. Thema ist, unbekannt.
Chaos. Ja. Radiobespaßung.
Ich glaube langsam auch, dass es eine Verschwörung ist, die dahinter sitzt.
Wir lassen uns was einfallen.
Genau. Also dann bis in 2 Wochen.